Matthäus, ich würde gern mal mit jemandem reden, der über Jahrzehnte eine Branche begleitet hat und der vielleicht in seinem Leben 15, 20 verschiedene Berufe und Tätigkeiten hatte. Das würde mich einfach mal inspirieren.
Ich kenne da jemanden.
Oh.
War mein alter, also mein Ober-Ober-Oberchef, und zwar der Gründer der Markt und Technik,
Okay.
Ottmar Weber. Der hat lange in Kalifornien gelebt, hatte einen unglaublichen Blick auf die KI, was da alles passieren wird, und hatte schon früher einen unglaublichen Blick auf die Computertechnik, was da passiert, und die Elektronik. Die Markt und Technik hat ja schließlich den Fokus Elektronik, Informationstechnik und KI, und deswegen wäre der ideale Gesprächspartner.
Den sollte man kriegen.
Ja, suchen wir mal. Hättest du Zeit, Ottmar?
Ja, bin da. Jederzeit.
Das ist ja super. Let's go.
Dann fangen wir an.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge unseres Podcasts Hose und Spörle, Mensch, Maschine, morgen. Neben unserem Professor Dr. Matthias Spörle von der Privatuniversität Schloss Seeburg. Hallo Matthias.
Matthäus, hi.
Meiner Wenigkeit, Matthäus Hose, haben wir heute einen ganz, 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 ganz besonderen Gast, auf den ich persönlich mich sehr, sehr, sehr freue. Ottmar Weber, Gründer der Markt und Technik im Jahr 1976. Und lustigerweise, Ottmar, bist du jetzt einer unserer begabtesten Nachwuchsredakteure.
Gerne.
weil du wieder für die Markt und Technik oder Elektronik.net Content lieferst, und zwar zum Thema AI. Der Newsletter heißt AI Pulse, den du gerade für uns machst. Wie ist es so für dich, wenn du hier am Tisch sitzt, in den Hallen der Markt und Technik, und hier die erste Ausgabe der Markt und Technik vor dir siehst? Was bedeutet dir das? 50 Jahre Markt und Technik.
Ich fühle mich zurückgesetzt. 50 Jahre. Bin überrascht, wie gut dieses Team, ich habe es ja kennengelernt, bei Electronic Nights, wie gut dieses Team drauf ist wie früher. Agil, happy, aggressiv. Das gefällt mir.
Also hast du ja die Markt und Technik auch damals ins Leben gerufen, zusammen mit Karl-Franz von Quatt. Das war 1976. Die Gründung der Markt und Technik ist schon eine Nummer gewesen, weil ihr wart damals in einem stark besetzten Wettbewerbsumfeld. Und da gab es ein paar Medien wie die Elektronik und noch ein paar andere Titel. Warum hast du in Gottes Namen die Markt und Technik damals geschaffen, 1976, als Wochenzeitung für Elektronik?
Das war eigentlich sehr simpel. Ich hatte ja vorher die Computerwoche hochgezogen. Innerhalb eines Jahres hatten wir die Computerzeitung damals aus dem Feld geschlagen. Und wir haben gemerkt, dass die Computerbranche damals noch nicht sehr aktiv war, aber die Elektronikbranche hatte viel mehr Anzeigenvolumen. Und deswegen habe ich gesagt, wir machen jetzt noch eine zweite Zeitschrift, nämlich eine Elektronikzeitschrift im gleichen Stil, mit Anwendung und mit Brancheninformation.
Deswegen Markt und Technik.
Und daraus ist die Markt und Technik entstanden.
Der Name ist ja genial.
Ja, sind wir immer stolz drauf, weil wir haben immer gute Namen erfunden.
Aha. Was denn noch zum Beispiel?
Meine neue Webseite, die ich gemacht habe. OT AI.
Okay.
OT war mein Spitzname drüben in Amerika.
Weil sie Ottmar nicht sagen konnte.
Weil Ottmar, Omar und... Ja. Das war alles nicht gut, ja. Das ist OT geworden.
Ja, ist gut.
Hat sich aus deiner Sicht das Informationsverhalten, natürlich eine relativ banale Frage, aber hat sich das Informationsverhalten der Elektronikentscheider in den letzten Jahrzehnten geändert? Wahrscheinlich sagst du ja, weil viel über digitale Medien geht.
Ja, ganz klar. Das hat sich verändert. Alles wird online. Ja. Und das Geschäft geht online und die Information auch online. Es ist zwar schön, dass es immer noch ein gedrucktes Produkt gibt, aber das Geschäft ist sicher woanders.
Genau, aber hat sich das, was ich bei der zweite Teil der Frage ist, haben sich die Informationsbedürfnisse der Elektronikentscheider auch geändert? Also hat der Entwickler heute ein anderes Bedürfnis, als er vor im Jahr 1976 hatte?
Das kann ich eigentlich nicht sagen, weil ich habe zu wenig Kontakt mit dieser Zielgruppe heute.
Okay. Mhm. Das können wir ändern.
Gerne. Gerne. Aber was ich auf dem Nights of Electronics erlebt habe, habe ich schon gemerkt, dass die Menschen anders denken.
Ja. war erstaunlich, wie sie auf dich reagiert haben. Viele sich gefreut haben, den Gründer der Magnum Technik zu sehen, so persönlich kennenzulernen, weil die Marke ist eine Legende. Ja.
Und das war in der Tat überraschend.
Ja, gab's Ovationen.
Ja, ja. Wie erlebst du denn die aktuellen Entwicklungen, beispielsweise im Kontext von künstlicher Intelligenz? Das ist ja jetzt nochmal, da entsteht jetzt so ein Gegenüber, ja, im Unterschied zu anderer Software. Ich habe jetzt, wenn ich früher, was weiß ich, mit ganz neumodischen Statistikprogrammen gearbeitet habe oder ganz neumodischen Word-Programmen, also mit klassischer Software, da habe ich ja nie ein Gefühl gehabt von einem Gegenüber. Hier jetzt mit KI, insbesondere mit den LLMs, da entsteht so ein Gegenüber. Ist das für dich eine neue Qualität oder erlebst du es so, dass du sagst, ja, nee, das ist letztendlich hatten wir auch früher schon Dialogsysteme oder so?
Absolut. Ich würde es nicht als Gegenüber bezeichnen, sondern ich würde es als Miteinander bezeichnen. Mhm. Weil die KI macht was für dich. Du fragst, die antwortet. Mhm. Die fragen dich und du antwortest wieder. Und daraus entsteht ein Dialog, der wunderbare Sachen machen kann.
Mhm. Der auch manchmal den Menschen dann durch den Dialog zu Erkenntnissen oder Überlegungen führt, die er alleine nicht hätte anstellen können, richtig?
Meine letzte Erfahrung hat mich eigentlich vom Hocker gerissen.
Bang!
Ich habe letzte Woche die Idee gehabt, ich mache eine Webseite und habe bei IONOS eine Webseite, eine Domain gebucht und angefangen mit dem Baukastensystem, mich furchtbar geärgert, dass das nicht intuitiv ist. Mhm. Mir gedacht, typisch deutsch, weil die können das nicht. Dann gehe ich am nächsten Tag an mein Computer, öffne Claude, denke, was ist das? Design, ein neues Tool, schaue ich da rein. Design, kannst du Videos machen, kannst du Webseiten bauen? Sage, passt wunderbar, ich baue eine Webseite mit denen. Es hat 3 Stunden gedauert, hatte ich eine komplette Webseite mit all den Dingen, die ich haben wollte. Ich konnte es nicht glauben.
Ja.
Es ist faszinierend, was da passiert.
Das Gründen macht dir immer noch Spaß, oder?
Ja.
Mir macht was Neues immer Spaß und bei der KI habe ich genau gesehen, die Welt wird anders und du musst dabei sein. Mhm. Du musst mitmachen.
Du hast ja, der Magnum Technik Verlag, der war ja auch mal eine AG, der hat ja sehr viele Zeitschriften und Medien gegründet, zum Beispiel auch die Börse Online. Also ihr habt quasi dass das Aktienthema mal ein Massenmarkt wird, wie es jetzt ja ist. Jetzt diskutiert jeder irgendwie über Aktien. Das hast du schon 1989, glaube ich, war das, oder die Börse Online, 1989?
Ja.
Damals schon erkannt. Warum?
Weil ich wollte ein neues Medium haben, was online-fähig ist. Und damals gab es den Bildschirmtext und damals gab es auch Informationen über Aktien.
Das stimmt. Ich erinnere mich jetzt dran. Ich habe damals so den Kurs der Allianz-Aktie oder so, habe ich über BTX am Fernseher geguckt.
Ja.
Stimmt.
Und daraus haben wir dann ein richtiges Online-Produkt gemacht und es hat eingeschlagen.
Ja, die Marke gibt es ja immer noch.
Die Marke gibt es immer noch,
ziemlich erfolgreich, glaube ich. Ja.
Irgendeiner hat mal geschrieben, Börse Online ist Ottmar Webers liebstes Kind.
Ist es so, ja, nach der Magnum
Technik. Darf er jetzt nicht hier sagen. Also jetzt, dass er in jetzt diesem Kontext mehr. Darf hier keine
mal,
ehrliche Antwort erwartet werden.
Kannst du mal in die Kamera.
Ja, genau.
Nach der Magnum Technik. Du hast ja diesen Gründergeist hast du tatsächlich ein Leben lang behalten, wenn ich das sagen darf. Ja.
Kann man sagen, ja.
Also wenn du die Magnum Technik gegründet hast, musst du ja schon ein paar Jahre alt sein, zwangsläufig. Was denkst du, hat dich so fit gehalten? Warum ist es so, dass du immer noch genauso bist wie früher? Ehrlich gesagt, das ist doch ein Wahnsinn. Also Longevity ist ein Thema, wo wir behandeln.
Ja.
Aber was machst du, dass du so bist?
Ja,
einfache Frage.
Ja, vielleicht hat er ja auch mit 6 gegründet. Wie alt bist du denn? Magst du das sagen?
Ich bin im Internet 1955 geboren. Mehr will ich gar nicht sagen.
Gut, lass mal. Gut.
Wunderbar. Internet. In die man nicht schwindelt.
Ja. Ja, alles klar. Ja. Also, was hält jung?
Aber was jung hält, ist das Leben. Mhm. Das Leben, dass man am Ball bleibt, was sich in der Welt tut. Ich bin wahnsinnig interessiert, was morgen sein könnte. Mhm. Das hat mich immer getrieben. Das ist wahrscheinlich auch der Entrepreneurgeist, den man hat. Weil wenn du weißt, was morgen gebraucht wird, dann kannst du loslegen mit irgendwas. Ja, ich habe drüben zum Beispiel einen Weinberg hochgezogen und dann Wein gemacht, ohne dass
in Kalifornien, oder?
In Kalifornien, ja. Ja. Und das Fit bleiben ist natürlich auch körperlich fit zu bleiben. Mhm. Ja, ich jogge jede Woche 2-3 Mal immer noch mit meinen Hunden. Mhm. Ja, ich bleibe fit, indem ich alles lese, was mich interessiert. Wall Street Journal lese ich seit 50 Jahren. Heute lese ich
Markt und Technik hoffentlich auch.
Und Markt und Technik auch ab und zu. Bin erfreut, dass man die E-Paper-Ausgabe kostenlos lesen kann. Ja. Und jetzt lese ich auch die Newsletter.
Danke.
Habe ich alle abonniert.
Danke. Können sich mal andere eine Scheibe abschneiden.
Das Fitbleiben ist auch eine Frage der Ernährung. Mhm. Dafür sorgt meine Frau. Ja. Und was soll ich noch sagen?
Ja, das sind ja die entscheidenden Punkte, ist auch wichtig. Lass mich kurz ergänzen. Wir haben hier ja einen Menschen mit sehr hoher Offenheit und Persönlichkeitsmerkmal Offenheit. Und in der Tat gibt es eine relativ klare Befundlage, dass insbesondere bei höherem Alter Openness Langlebigkeit vorhersagt, also negativ assoziiert ist mit Mortalität. Ja? Und das sieht man hier bei diesem umtriebigen jungen Geist. Ja, genau. Ich lese, was mich interessiert. Ich bin da rein, ich abonniere die Newsletter. Also in der Tat, nicht in den Gesamtstichproben, aber für höhere Durchschnittsalter ist das so. Openness, Offenheit für Erfahrungen, Neugier. Das, was er vorlebt, ja, das ist ein Indikator von Langlebigkeit.
Da bist du jetzt genau in der richtigen Phase, oder?
Da sprichst du was an, was mich immer geärgert hat. IT-Leute, früher hießen die noch Rechenzentrumsmenschen, die haben ihr Wissen immer versteckt. Mhm. Ich habe dann überlegt, warum machen die das? Und bin dann dahinter gekommen, das ist für die Kapital. Mhm. Und deswegen sind die nicht offen, weil ich war immer offen.
Ja.
Ich habe immer mein Wissen weitergegeben.
Ja.
Ja, das war mein Leben.
Ja. Aber das ist auch ein sehr, sehr schöner Punkt, weil damit steckt dann ganz viel drin. Weiterer Faktor, der ebenfalls Langlebigkeit vorhersagt, soziale Interaktion.
Ja? Ja.
Wir haben hier jemanden, der ist kommunikativ, der geht ins Gespräch rein, der sucht den Dialog, der sucht den Austausch mit anderen Menschen. Der Mensch ist ein soziales Tier. Ja. Also das ist
deswegen bist du ja Medienmacher geworden. Ich meine, du hast ja den Siegeszug des PCs maßgeblich, also hast ihn begleitet mit den Medien, aber du hast auch mit maßgeblichen Persönlichkeiten aus der entscheidenden Zeit zu tun gehabt.
Bin ich fast ein bisschen stolz drauf, weil damals gab es ja keine Firmen wie Microsoft, die in Deutschland aktiv waren. Mhm. Ich bin rübergefahren nach Amerika und habe dort drüben Software eingekauft, weil Microsoft haben sie mir gesagt, du musst $200,000 Minimum ausgeben. Sag ich, wir waren gerade an der Börse, so viel Geld habe ich gar nicht. Ja, du wirst das ganz schnell verkaufen, sagte er. So, okay, dann verlasse ich mich drauf. Und so war es dann auch. Ja, die Software ging weg wie warme Semmeln. Mhm. Ja, und so haben wir unser Softwaregeschäft hochgezogen.
Das heißt, wenn du sagst, du hattest das Geld nicht, das heißt, du hast auf Kredit aufgenommen oder wie ging es dann doch? Oder sind die ein bisschen runter oder wie war das?
Wir waren gerade an der Börse. Ich habe natürlich, wir hatten natürlich Geld, aber das musste ja nicht jedem erzählen. Mhm. Ja, du wolltest natürlich den Preis drücken.
Ja.
Aber die waren genauso hartnäckig wie ich, ne? Und wir haben uns dann auf die 200.000 geeinigt. Mhm. Ja.
Okay. Und was sie gesagt hatten, hat gestimmt, ne?
Und es hat gestimmt. Und dadurch, dass ich mit all diesen damals Industrieliedern bekannt war, hatte ich die auch beeinflusst, dass sie möglichst nach München kommen.
Microsoft zum Beispiel?
Microsoft ist nach München gekommen. Apple ist nach Paris gegangen. Mhm. Warum, weiß ich nicht. Ich weiß nur, die haben 2 Jahre lang kein deutsches Keyboard gehabt für ihre Apple II-Maschinen. Mhm. Ja. Aber Compaq ist gekommen und
gleich hier ums Eck. Die waren ja gleich bei unserem Unternehmensgebäude, die sind nah, die waren gleich hier ums Eck dann. Ja.
Ja.
Du hast mit Bill Gates zu tun gehabt, persönlich auch, und mit Steve Jobs?
Ja, ich habe all diese Unternehmensführer getroffen in Amerika auf einer auf einer Seminarrunde, die von Olivetti damals initiiert worden ist, obwohl da nie ein Europäer da war. Aber dort habe ich gelernt, dass diese Jungs die Branche nicht nur kennenlernen, sondern auch beeinflussen und die Trends setzen. Das hat mich total fasziniert und es war schön, weil ich habe viel gelernt dabei.
Waren die nett zu dir als Deutschen? Also war Bill Gates arrogant oder war der nett oder war
Steve Jobs auch? Bill Gates war sehr nett, ich kann mich entsinnen. Er hat damals auf der Computermesse in Las Vegas sein Word vorgestellt, in einem Private Room, und hatte mir sein Word gezeigt und klar, schön.
Ja, war toll, ja, genau. Das erste Produkt war ja MS-DOS erstmal nur, gell?
Ja, oder? Das war MS-DOS damals.
Das war auch die Software, die du dann nach Deutschland gebracht
hast. Damals war alles Software DOS, ja. Und Bill Gates, denn ich hatte damals ein Meeting bei uns hier im Hilton, weil es darum ging, wir wollten die Software, die wir verkauft haben, selber produzieren, selber Disketten machen. Und ich habe mich mit ihm getroffen und ihn gebeten, dass wir das machen dürfen, und war überrascht, wie viel er von dem Warenhausgeschäft kennt, weil wir haben viel von dieser Software damals schon über Warenhäuser verkauft.
Ja.
Und er war sofort begeistert, dass wir das machen, und wir durften das machen, und das war unser Start mit PC-Software damals.
Ja. Das heißt, er ist ja ein bisschen jünger als du, aber er hat auf dich damals nicht irgendwie als grüner Junge gewirkt oder so, sondern der hat damals schon genau gewusst, wovon er redet?
Ja, Bill Gates ist ein faszinierender Mann. Der Kontakt, den wir hatten, der ist noch auf einer anderen Basis. Die Firma, die ich drüben gegründet habe, in Kalifornien, hat eine Zeitschrift gekauft namens Dr. Dobbs. Das war eine Softwarezeitschrift. Und diese Zeitschrift hat damals seinen Basic-Code gedruckt.
Gedruckt, Papier, ja.
Und
ja.
Das hat er den nicht verziehen, ja. Das wollte er nicht.
Ja.
Aber so ist halt das Leben, ja.
IP auf Papier.
Ja.
Ihr habt ja auch die Markt- und Technik-Bücher gemacht. Also ich weiß, deswegen, für mich bist du eine Art Idol, wenn ich das sagen darf. Du warst ja mal mein Chef. Ich habe Lehre gemacht beim Markt- und Technik-Verlag, ja, Verlagskaufmann. Und da warst du damals Vorstand, logischerweise, und oder Oberchef, sogar über Vorstand hinaus. Und jeder wollte von mir Markt- und Technik-Bücher haben. Mein ganzes Umfeld wollte, ob ich nicht ein Buch besorgen kann von Markt- und Technik. Ja, die haben damals ja so epochemachende Bücher geschrieben.
Die Standardwerke.
Ja, das war Markt- und Technik.
Für Word, für PowerPoint, auch dann später Hacker's Guide und so weiter und so weiter. Diese dicken Dinger.
Und hat die Marke sehr, sehr, sehr unterstützt. Also jeder kannte Markt und Technik auch wegen der Bücher. Jetzt ist es ja, es gibt ja noch den Buchverlag, der hat mit uns aber nichts mehr zu tun. Aber die Wochenzeitung, dieses Periodikum gibt's, es gibt Sonderhefte, es gibt eine Webseite dazu. Die Markt und Technik hat sich trotzdem immer wieder gewandelt. Ja. Du hast gesagt, mit der Elektronikindustrie so viele Berührungspunkte hast du jetzt nicht mehr, das hast du mit KI. Was denkst du, können wir denn lernen heute noch von dem, was du damals gemacht hast? Also wenn du sagst, du würdest heute jemanden treffen, der für die Medien im Hightech-Sektor zuständig ist, was würdest du dem für einen Tipp geben?
Also wenn du mich so fragst, dann will ich dir den Tipp geben, die KI schafft neue Räume. Die KI ermöglicht deinen Leuten, mehr Produkte zu machen in kürzerer Zeit. So wie ich das jetzt gemacht habe, mit dem Newsletter. Das geht so schnell und so flott und so gut, dass man neue Dinge machen kann, neue Produkte. Man muss halt kreativ sein und sich was trauen. Man muss Mut haben.
Das hast du immer gehabt.
Offensichtlich, ja. Von Weinberg bis zur Computerzeit.
Wie viele Berufe hast du denn schon, mal ehrlich? Jetzt sind wir unter uns, ja. Bei unserem Podcast Hose und Spörle, wie viele Berufe hattest du denn schon, wenn du es sagen darfst?
Also, wenn ich mal anfange, mein erster Beruf war Computer reparieren.
Okay.
Mein zweiter Beruf war Computer verkaufen. Mein dritter Beruf war Zeitschriften zu machen, Verlagsleiter zu werden. Mein nächster Beruf war bei der Markentechnik als Fotosetzer zu arbeiten. weil die Markttechnik, die ersten Ausgaben sind damals in Bleisatz gemacht worden. Dann hat uns das Druckhaus angerufen und gesagt, wir können euch nicht mehr nehmen, ihr müsst auf Fotosatz gehen. Da habe ich eine Maschine gekauft, festgestellt, es ist ein Computer. Meine Leute konnten nichts damit anfangen. Dann habe ich mich dahingesetzt und habe denen gezeigt, wie es geht. Das war mein Fotosetzerberuf. Ja. Mhm. Wenn ich den letzten Beruf erwähnen kann, jetzt bin ich KI-Trainee, wie du sagst.
Ich würde dich ja als Redakteur einstellen, wenn du nicht so teuer wärst, weißt du, als Nachwuchsredakteur.
Nachwuchsredakteur,
genau. Es macht total Spaß, mit KI zu arbeiten, kreativ zu arbeiten, also was Neues zu entwickeln. Mhm. Ja. Was habe ich noch vor? Ich habe ein Weinberg gebaut. Mhm. Ja. Ich habe in Amerika meinen Freund geholfen, der im Gartenbaugeschäft war, habe ihm gezeigt, wie man das Geschäft macht. Ich habe gelernt, wie man Gartenbau macht. Kann man auch immer gebrauchen. Mhm. Ich habe drüben gelernt, mit Holz zu arbeiten. Die Amerikaner bauen ja alles aus Holz. Ja. Ja. Alle Häuser, ja. Ich habe ein wunderbares Sitzgruppe um eine dicke Eiche, 500 Jahre alt, aus Holz gebaut. Ja.
Selber.
Macht einfach schön Spaß, ja.
Wo würdest du sehen, also frage ich jetzt als CEO von einer kleinen Firma, die im Medien- und Eventbereich tätig ist, aber du hast ja viele Firmen auch gegründet und ausgegliedert, eingegliedert und dein Leben lang mit Firmengründungen auch zu tun gehabt. Aber was würdest du sagen, ist heute das größte Kapital eines Unternehmens?
Die Menschen, die Mitarbeiter, ist das größte Kapital. Nichts anderes.
Ja, das tut doch erstmal ganz gut, sozusagen. Ja? Also wir nutzen KI zur Potenzialentwicklung, zur Potenzialentfaltung.
Ja, ja, oh, stimmt.
So ist es. Ja. Aber dass die Basis, mit dem es anfängt, das ist der Mensch. Und das hat er sehr schnell gesagt. Ja, hat er nicht lange überlegt. Ein wichtiger Punkt, der gerne vergessen wird heutzutage, weil Unternehmen, die auf der KI-Welle mitschwimmen, ja, die haben allzu oft dann sehr, sehr schnell gesagt, das können wir alles automatisieren, haben dann groß entlassen, weil sie gedacht haben, okay, das ersetzt den Menschen. Das ist falsch. Zumindest in der aktuellen, ich bin offen dafür, dass das irgendwann anders wird mit KI, aber zumindest jetzt, Zeitpunkt der Aufnahme, 2026, ist das so, dass die KI ein Booster ist und damit braucht die KI den Menschen. Ganz genauso, wie der Mensch die KI nutzen kann. Diejenigen, die sagen, Mensch oder KI, die verstehen nicht das Potenzial, weder der KI noch des Menschen.
Kann ich dir nur zustimmen. Ja. Es ist auch meine Erfahrung.
Dass aber Unsicherheit herrscht bei vielen, ist klar, oder? Also auch bei vielen Verantwortlichen im Management herrscht Unsicherheit. Wie viele Leute brauche ich noch? Wie geht das weiter? Wie geht es mir mit meinem eigenen Job weiter? Das weiß ja heute keiner mehr so 100% kann sagen. Also du weißt es schon, weil du immer, immer State of the Art bist und immer sagst, ich mache das. Aber was sagst du Leuten, die sagen, ich will es meinen Job in 5 Jahren noch geben, egal in welcher Branche, egal ob Pharmaindustrie, Automobilindustrie. Was willst du solchen Menschen raten?
Das sind traurigerweise die Medien dran schuld. Die Medien, besonders hier in Deutschland, graben alles aus, was negativ ist. Und KI ist erstmal negativ.
Stimmt.
Aber das Positive sehen sie nicht. Ja, es gibt wenig Zeitschriften, die positiv berichten. Ja, das ist aber auch sehr dünn. Ja, ich lese zum Beispiel auch jeden Tag die FAZ. Die hat einen relativ großen Teil jede Woche in KI. Aber das ist so gemacht, dass man nicht lernen kann, wie man damit umgeht. Und das fehlt bei uns hier in Deutschland und das ist auch mein Ansatz mit KI. Man muss den Menschen sagen, wie es geht.
Deswegen hat die Markt und Technik auch die Unterzeile für Elektronik, Informationstechnik und KI. Wir wollen ja genau das Medium dafür sein. Ja. Mhm. Den Leuten die Angst nehmen.
Ja.
Ja. Und er spricht ja auch durch seinen Lebensentwurf. Weißt du, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Das heißt, auch wenn er das jetzt gar nicht ausspricht, wenn du dir anhörst, was er auch gemacht hat und wo er sich reinbegeben hat mit diesem sei neugierig, ja, dass er immer wieder die Veränderungen, die eingetreten sind, was war das nach dem Bleisatz, Fotosatz oder
ja,
was?
Ja, genau.
Genau, ja, dass er da gesagt hat, weißt du, dann gehe ich halt rein und dann mache ich das, weißt du? Und deswegen also diejenigen, die dann sagen, in 5 Jahren gibt es meinen Job nicht mehr, sein Lebenslauf sagt zu diesen Menschen, das mag sein, Aber du kannst dich ja auch weiterentwickeln.
Das ist ja, ich weiß nicht, ob das, ich habe es ja gesagt, dass er Professor Psychologie ist, ja, und mich auch andauernd analysiert. Also andauernd, seit wir uns kennen, ja, also wir kennen uns seit über 20 Jahren, analysiert mich jedes Mal. Analysierst du ihn auch gerade, oder?
Naja, also jeder Mensch, der auch einfach in seinem Leben viel geschaffen und bewegt hat, ja, der konstruiert natürlich sein Leben und das sagt er uns auch, aber sein Leben spricht ja auch für sich, weißt du? Und was er uns gerade eben gesagt hat im Subtext ist, man muss sich immer wieder neu erfinden. Wenn du beim Bleisatz geblieben wärst oder beim Fotosatz oder bei dem, was danach gekommen ist, ja, dann würde er jetzt halt hier nicht sitzen. Er erfindet sich halt immer wieder neu.
Stimmt.
Und das ist halt auch
so einfach kann es. Er muss sich halt trauen, ja.
Exakt.
Ja, der Mut gehört dazu.
Der Mut gehört dazu.
Du musst, also die Formeln, die ich mir überlege, sind neugierig, musst du sein. Du musst wissen, was los ist. Da musst du kreativ sein, weil du musst was draus machen aus dem. Und dann musst du gleichzeitig den Mut haben, in der Kreativität was zu machen. Das sind die vier Dinge, um die es geht.
Aber du wirst ja damals, also als die Markt und Technik gegründet worden ist, da war ja die Elektronikindustrie in Deutschland noch wirklich, hört sich so ein bisschen floskelmäßig an, aber in den Kinderschuhen. Es gab schon Subventionen, es gab den Versuch, gerade um München herum, wo wir ja auch herkommen, da Industrie anzusiedeln. Nichtsdestotrotz war das ein relativ unbekanntes Marktterrain, erstmal verglichen mit heute. Heute redet jeder über Nvidia-Chips, jeder kennt sich mit Halbleitern theoretisch aus, oder fast jeder, weil es eben in der Börse eine große Rolle spielt. Damals war es ja ganz anders. Warum hast du nicht gesagt, boah, ist das nicht riskant, eine Zeitschrift zu gründen? Da hast du ja hohe Investitionen am Anfang, du musst Geld ausgeben für Druckerei, für Porto. Und dann sagst du, boah, das kann alles schief gehen. Hättest ja auch pleite gehen können zum Beispiel. Da würdest du nicht hier sitzen als einer der erfolgreichsten Unternehmer der Medienbranche. Da lachst du jetzt. Das hätte alles passieren können.
Ich muss lachen, weil ich dran denke, wie das passiert ist. Ja. Nachdem wir uns überlegt hatten, wir machen eine Elektronikzeitschrift, habe ich meinem Amerikaner vorgeschlagen, er könne sich dran beteiligen. Habe ihm die Nullnummer hingelegt.
Die liegt hier übrigens.
Die liegt hier.
Ja. LSI für Autoheizung und Schwimmbad.
Und was hat mein Amerikaner gesagt? Ja, da steht nicht Computer World im Impressum. Dann sage ich, ja, das ist ja klar. Wir wollen, dass du dich beteiligst daran. Sagt er, müssen wir drüber reden morgen. Das war ein relativ kurzes Gespräch. Am nächsten Tag sitzen wir zwei an einem Schreibtisch, an einem Gegenüber. Er sagt, I have to talk to you and this is what my lawyer told me. I have to fire you. Schiebt mir ein weißes Blatt rüber mit der Kündigung. Hat er mir gekündigt, sage ich, ist fein. Dann habe ich freien Raum, die Markentechnik zu machen. Mhm. Ich wusste genau, wir brauchen 60.000 D-Mark damals, weil damit so viel Geld hatte ich damals die Computerwoche hochgezogen. Die Frage war, wo kommt das Geld her? Mein Partner, Karl Franz von Spatt, hat gesagt, er hat einen Onkel, der hat eine Hühnerfarm und der gibt mir vielleicht Geld. Sage ich, ja, ich frage mal meine Mutter, vielleicht gibt sie mir Geld. Mein Partner kam zurück aus Ravensburg, hat gesagt, der hat kein Geld, der gibt mir nichts. Meine Mutter hat gesagt, ja, wenn du auf mein Erbe verzichtest, dann gebe ich dir 24.000 Mark. Sage ich, gut, machen wir, brauch kein Erbe. So haben wir angefangen. Dann bin ich rumgereist bei den Banken, dann habe ich gehört, wieso geben sie ihren Job auf, 6.000 D-Mark verdienen sie als Geschäftsführer und gehen so ein Risiko ein mit einem neuen Unternehmen. Wir haben letzten Endes dann bei der Hypo Freunde gefunden, die gesagt haben, Jörg, wir unterstützen euch und so kamen wir ins Laufen. Und dann haben wir gearbeitet wie die Teufel, haben Anzeigen verkauft und nachdem der erste Anzeigenkunde AEG war und eine ganze Seite gekauft hat und uns gefragt hat, wie lange gibt es euch eigentlich schon? Wieso kennen wir euch nicht? Das ist ja toll, was ihr da macht. Da haben wir gewusst, wir haben es geschafft.
Das ist toll.
Ja. Warum, so ging das.
Warum wurde dir gegenüber die Kündigung ausgesprochen von dem amerikanischen Partner?
Weiß ich nicht. Ich bin nicht in sein Gehirn reingekrochen, aber er war wahrscheinlich beleidigt. Er hat geschwitzt, wie er mir gegenüber saß. Es war ihm offensichtlich unangenehm. Aber mir war es recht.
Die Markt und Technik gibt es ja immer noch, aber du hast ja dann, oder du und dein Partner Karl Franz von Quarte, ihr habt ja dann quasi von nichts, also wirklich von 0,0 auf 600 Mitarbeiter oder noch mehr hier in Haar, seid ihr gewachsen, Beteiligung, glaube ich, in Amerika und wart eigentlich der renommierteste Verlag und Medienanbieter in diesem Segment in Deutschland. Hattet immer neue Produkte, ja. Jetzt hat sich, das muss ich mal vorstellen, also dieser Geist. Glaubst du, das trauen sich heute in Deutschland noch viele Menschen? Also ich meine bewusst in Deutschland, weil du hast ja lange in Amerika gelebt, viele, viele Jahre. Ist in Deutschland so die Infrastruktur dafür geeignet oder ist die Mentalität bei uns dafür geeignet, sowas heute noch zu machen?
Wenn ich vergleiche Amerika mit Deutschland, dann kommt man an einem Ende raus, wo man die Bremse sieht. Die Bremse sind die Banken. Die Banken sind seit jeher so konstruiert, dass sie Firmen finanzieren. In Amerika finanzieren Menschen, die Geld haben, andere Menschen, die Ideen haben. Und das fehlt bei uns. Warum? Weil wenn du in Deutschland ein Unternehmen finanzierst, dann weißt du nicht, wie du da wieder rauskommst. Mhm. Du musst dein Equity ja irgendwie wieder, irgendwann wieder zu Geld machen. Mhm. Und das sind die Banken im Weg. Die schaffen es nicht, in Deutschland eine Struktur zu bauen, dass Menschen, die Geld haben, sich beteiligen an Firmen. Und es ist ein typisches Beispiel. Eine deutsche KI-Firma, Alpha Depp heißt sie, glaube ich, wurden jetzt verkauft an Kanadier. Warum? Weil sich niemand findet, der so viel Geld investieren könnte. Das geht in Kanada besser wie in Deutschland. Ja. Die Infrastruktur ist nicht vorhanden. Die wird auch nicht kommen.
Du hast ja auch ein bisschen mit Private Equity zu tun gehabt. Du hast ja auch für Private Equity, du hast auch mal, glaube ich, ein Newsletter gemacht für Private Equity oder den Markt beobachtet dafür. Denkst du, dass sich das ändern wird in Deutschland? Oder ist es, weil es ist ja Mentalitätsthema jetzt vor allen Dingen, die Kohle ist ja da.
Ja, also es gibt auch teilweise Vorgaben, also bestimmte, also wenn du gerade Banken ansprichst, in bestimmte Geschäftsmodelle nach der Gesetzgebung, die sehr risikoavers ist, die, was wiederum die Mentalität manifestiert, also hast du vollkommen recht, dürfen die gar kein Geld geben. Das heißt, selbst wenn er dann ankommt und überzeugen würde, dann haben die gar nicht die Möglichkeit, ihm das Geld zu geben.
Das stimmt, ja. Die Banken haben noch eine negative Eigenschaft, habe ich erlebt. Die möchten am liebend gerne ein Unternehmen verkaufen an ein anderes, um damit Geld zu machen. Wir waren an der Börse und ein Jahr später ging schon die Diskussion mit den Banken los, ja, an wen können wir denn euch verkaufen?
Mhm. Krass.
Unangenehm.
Ja, unangenehm. Ja, absolut.
Und du berätst ja Startups, heute auch noch, immer noch, du berätst Startups. Was würdest du jemandem empfehlen, wenn ich zum Beispiel sagen würde, also wir sagen, er wäre dann mein Partner, wir beide würden jetzt sowas wie den Markt- und Technikverlag gründen hier in München. Was würdest du uns als Tipps mitgeben?
Tipp der Woche.
Da muss ich nachdenken.
Das ist mal eine gute Antwort.
Ja. Das hängt natürlich von den Fähigkeiten ab, die ihr beide habt. Ja, ich weiß, dass du ein Macher bist. Ja, das ist schon mal gut. Ja, ich weiß, dass du ein tiefer Denker bist, das ist auch gut. Mhm. Ja, man muss die richtige Idee haben, die in den Markt reinpasst und man muss sich darum kümmern, wo das Geld herkommt. Und man muss es machen vor allen Dingen. Wie ich vorhin sagte, du musst wissen, wo, du musst kreativ sein, du musst schauen, wo der Hase hinläuft und du musst machen.
Weißt du, die Markt und Technik hat ja ein besetztes Wettbewerbsfeld betreten. Ja? Da gab es ja Platzhirsche. Die es schon viele Jahre gab. Also eins gab es schon seit 1900, die Elektronik gibt es, glaube ich, seit 1953 oder so. Ja. Und die anderen, die weiß ich gar nicht, die gab es seit 66. Und der Markt war eigentlich schon relativ gesättigt auf den ersten Blick. Und dann hast du was gemacht, hast eine Wochenzeitung gemacht mit einem anderen Ansatz, relativ frech, auch journalistisch, also nicht einfach nur die Pressemeldungen abgenommen, sondern journalistisch recherchiert und ein bisschen Dampf gemacht, ein bisschen Druck gemacht. Und dann seid ihr Marktführer geworden. Die Marktführerschaft habt ihr über Jahrzehnte behalten und nie abgegeben. Das muss man sich erstmal trauen. Und das ist, was ich so toll finde an dir, dass du dich halt das getraut hast. Ich frage mich, ob das heute sich jemand noch trauen würde. Also natürlich ein anderes Geschäftsmodell dann wahrscheinlich, mehr digital getrieben, mehr Event getrieben, ob sich das jemand so trauen würde.
Natürlich, es gibt immer noch Leute. Ich habe zum Beispiel ein ein Unternehmen in Bamberg, ein kleiner Startup betreut, die Software produziert haben. Die habe ich beraten, wie sie mit einem Kunden, mit dem sie noch nie Kontakt hatten, nämlich Bosch, der um die Ecke ist, wie sie mit denen ins Geschäft kommen. Die haben Angst vor großen Tieren. Mhm. Und ich habe ihnen gesagt, wie das geht, einfach machen. Und dann ging's. So. Der eine von denen ist heute ein erfolgreicher KI-Berater, mit dem ich letztens gesprochen hat. Ich wollte, dass er mich unterstützt, weil unser Bürgermeister eine KI-Idee mit mir verwirklichen wollte. Er hat gesagt, ich habe keine Zeit, ich bin so beschäftigt. Ja. Und es ist auch in der Tat so, wer heute im KI-Geschäft ist, der ist so beschäftigt, der kann gar keine neuen Kunden mehr aufnehmen.
Wie wird das weitergehen?
Aber die gibt's. Ja. Es gibt viele Unternehmer, Startups, die machen, was Erfolg haben.
Denkst du, dass sich auch die Medienbranche durch die KI, weil die ist ja gerade natürlich zahldisruptiv, die Leute haben Angst davor. Wir haben in unserem Podcast schon öfter darüber gesprochen, dass sich die Medien eigentlich gar keine Sorgen machen müssen durch die KI, denn die KI braucht ja Third-Party-Informationen, um zu lernen. Also die Firmen brauchen auch Third-Party-Content, damit sie besser gefunden werden, damit sie ihre Sichtbarkeit auf den KI-Plattformen erhöhen. Wie denkst du, wird es mit dem Mediengeschäft weitergehen?
Das hängt von den Menschen ab.
Ich mache quasi lange eine kostenlose Beratung, wie du merkst.
Ich fange mal bei den Menschen an.
Ja.
Die KI ist ein wunderbares Instrument zu lernen, weil die KI auf alles gute Antworten hat. Deswegen mein Tipp, niemand braucht Angst haben vor der KI. Einfach machen, anfangen und lernen, wie einen die KI weiterbringt mit dem, was man machen möchte. Und jedes Medienunternehmen heute muss sich überlegen, was passiert da eigentlich? Weil Artikel kann man heute selber schreiben. Du kriegst eine Pressemitteilung, die gibst du der KI. Die Pressemitteilung wird von der KI umgebaut das ist die Nachricht und was kann man da draus machen? Die gibt dir die Tipps, warum die Information wichtig ist und was die Menschen damit anfangen können. Nur man muss es tun. Und wenn man das macht, dann lernt man, neue Felder zu besetzen und daraus entsteht mehr Wissen, daraus entsteht mehr Geschäft, daraus entsteht mehr Hoffnung für die Medien.
Sehr schön. Danke für die kostenlose Beratung.
Gerne.
Und den hoffnungsvollen Blick, der da ja auch immer drin steckt. Weißt du, in ihm steckt viel Handlungsenergie und Optimismus in einem Blick nach vorne. Und du sprichst ja auch immer die Mentalität an in Deutschland. Die ist oft eher ein bisschen miesepetriger und auch negativer. Und da ist das einfach auch erfrischend, ja? Deine Perspektive hier wahrnehmen zu können. Und
vielleicht bin ich so gebaut,
man kann es trotzdem einfach so stehen lassen. Und das hat was Inspirierendes und auch Mutgebendes. Und ich glaube, das brauchen wir für die Zukunft.
Ich, als ich hierher gefahren bin, habe ich mir überlegt, was geht denn bei den Menschen hier vor? Ich werde sie wahrscheinlich am Donnerstag kennenlernen, die einzelnen Menschen, wie sie denken. Und ich hoffe, ich kann sie befruchten. Positiv.
Ja, vielen Dank für die vielen positiven Impulse, für die kostenlose Beratung, auch für die Tipps für die Redakteure, damit sie wissen, wie sie zukünftig arbeiten sollen. Und du wirst weiter unser Newsletter machen zum Thema KI, also AI Pulse. Und dafür sind wir sehr dankbar. Vielen Dank, dass du da warst, Ottmar. Vielen Otti, wie du sagst. Und für die Insights und dir auch, Matthias, vielen Dank.
Gerne.
Super, danke.